SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. US-Präsident Donald Trump hatte schon gestern angedeutet, dass sein Land zumindest in kleinem Umfang doch weitere Waffen an die Ukraine liefern will. Später am Tag hat Trump auch noch den russischen Präsidenten Putin für seine Verhältnisse hart kritisiert. Von dem bekomme man, Zitat, eine Menge Blödsinn aufgetischt, sagte Trump bei einer Kabinettssitzung gestern. Putin spreche mit freundlichen Worten, die aber leider bedeutungslos seien, so Trump. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj hat am Abend bestätigt, dass die US-Waffenlieferungen weitergehen sollen. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth.
Nun soll ein Teil der zunächst von der US-Regierung zurückgehaltenen Waffen also doch an die Ukraine geliefert werden. Das zumindest berichtet das amerikanische Portal Axios. Unter anderem sei von 10 Raketen für das Luftverteidigungssystem Patriot die Rede, schreibt Axios mit Bezug auf 2 anonyme Quellen in Trumps Umfeld. Die Entscheidung kommt nach Tagen der Beratungen, einem Telefonat zwischen US-Präsident Trump und Volodymyr Selenskyj, sowie einem weiteren massiven russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew.
Die US-Regierung will mit Hilfe der Sparbehörde DOGE den Staatsapparat umbauen, und zwar um Kosten zu senken. Drastisch. Das soll vor allem über Massenentlassung unter anderem bei Bundesbehörden gelingen. Das oberste US-Gericht hat dafür jetzt den Weg freigemacht. Der Supreme Court hob die Entscheidung eines Gerichts auf, das den Stellenabbau zunächst gestoppt hatte. Die europäischen Länder müssen zusammenhalten. Das hat Frankreichs Präsident Macron ausgerechnet in Großbritannien gesagt, dem Land, das vor einigen Jahren aus der EU geflüchtet ist. In einer Rede im britischen Parlament forderte Macron, Europa müsse seine Wirtschaft und seine Verteidigung stärken. ARD-Korrespondentin Mareike Aden berichtet aus London.
Es war voll in der Royal Gallery des Parlamentsgebäudes, als Präsident Macron am frühen Abend vor beiden Kammern des britischen Parlaments seine Rede auf Englisch hielt. Großbritannien und Frankreich, so Macron, seien verpflichtet, zusammenzuarbeiten, um die internationale Weltordnung zu beschützen. Europa, so Macron weiter, werde die Ukraine niemals im Stich lassen und bis zur, Zitat, letzten Minute kämpfen, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Am Abend, am Rande eines prunkvollen Staatsbanketts im Schloss Windsor, unterstrich auch König Charles die lange Verbundenheit der beiden Länder. Als, Zitat, Freunde und Verbündete stelle man sich den zahlreichen aktuellen Bedrohungen gemeinsam. Auch heute steht die Politik wieder im Mittelpunkt. Bei einem britisch-französischen Gipfel in der 10 Downing Street geht es in Gesprächen zwischen Macron und dem britischen Premier Starmer um Migration, Verteidigung und Sicherheit.
Bei TikTok gibt es gerade immer mehr rassistische Videos, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurden, und viele Menschen sehen sich das offenbar an. Viele dieser Videos wurden auch mit einer neuen Google-KI erstellt, sagen Experten. Nils Dams, unser Korrespondent in San Francisco, erklärt, was genau das für Clips sind.
Das sind Videos, in denen rassistische Vorurteile geteilt werden. Viele davon richten sich gegen schwarze Menschen, die zum Beispiel als minderwertig, als Affen oder als Sklaven dargestellt werden. Auch das N-Wort kommt immer wieder vor. Es gibt aber auch Videos mit antisemitischen Inhalten. Viele Clips sind auf Englisch und Spanisch. Es gibt auch welche auf Deutsch. Und es gibt Hinweise darauf, dass viele Clips mit VO3 oder VO3 von Google erstellt wurden. Das ist eine KI, die es erst seit ein paar Wochen gibt, auch in Deutschland. Die erstellt Videos mit Sound und in wirklich extrem guter Qualität. Es ist mittlerweile kaum mehr zu sagen, ob Videos echt sind oder eben mit KI erstellt wurden. Manche Videos haben Hunderttausende, zum Teil Millionen Views und zigtausende Likes. Das hat Media Matters recherchiert. Das ist eine Non-Profit-Organisation aus den USA. Und ich habe auch mal gecheckt, wie schnell man solche Videos findet. Es hat wirklich nur ein paar Sekunden gedauert, bis ich bei TikTok entsprechende Clips gefunden habe.
Um einen mutmaßlich islamistisch-terroristen motivierten Anschlag zu verhindern, durchsuchen Spezialeinheiten der Polizei seit heute früh mehrere Objekte in Nordrhein-Westfalen. Die Razzien finden zeitgleich in Essen, Dortmund, Düsseldorf und Soest statt, so die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei Essen. Die Zahl der Hitzetoten steigt rasant. Das legt eine Untersuchung aus London nahe mit Daten zur jüngsten Hitzewelle. Darin steht, der Klimawandel habe die Zahl der hitzebedingten Todesfälle in europäischen Städten verdreifacht. Veronika Bräse.
Forschende aus London haben sich die Hitzetage von Ende Juni bis Anfang Juli in 12 europäischen Städten vorgenommen und Zahlen zu Hitzetoten analysiert. Ergebnis: Von den 2300 Hitzetoten gehen über die Hälfte, nämlich 1500, auf den Klimawandel zurück. Er führt dazu, dass es in den untersuchten Städten um bis zu 4 Grad wärmer ist als in der vorindustriellen Zeit. Trauriger Spitzenreiter ist Mailand mit geschätzt 317 Klimawandelopfern bei rund 39 Grad Celsius. Stark betroffen sind auch Barcelona, Paris und London. Auch eine deutsche Stadt ist Teil der Studie, Frankfurt mit 21 klimawandelbedingten Hitzetoten bei etwa 36 Grad. Die meisten Betroffenen waren vorerkrankt und älter als 65 Jahre. Die Forschenden sprechen bei Hitzewellen von lautlosen Killern, weil sie nicht so sichtbar sind wie Waldbrände, Überschwemmungen oder Stürme.
Womöglich ist es auch eine Folge des Klimawandels, dass Landau und weite Teile der Pfalz eine Ameisenplage haben. Die aggressive Art Tapomina magnum breitet sich immer weiter aus und ist äußerst schwer zu bekämpfen. Bei einer Infoveranstaltung in Gottramstein bei Landau sagte der Oberbürgermeister von Landau, Dominik Geißler:
Wir werden gucken, dass wir sinnvolle Bekämpfungsmaßnahmen machen von der Stadt auf städtischen Flächen und dort, wo städtische Flächen Ursache sind für Befall auch von privaten Grundstücken, dass wir zusammen mit den Eigentümern handeln werden. Ich glaube, dass wir dann zumindest die Plage etwas eindämmen können. Ich darf keine falschen Hoffnungen wecken. Diese Ameisen werden wir nicht komplett vernichten. Wir können nur gucken, dass wir bei den stark befallenen Bereichen eine Eindämmung hinbekommen. Und das machen wir mit allen verantwortbaren Mitteln.
Auch Experten hatten bei der Infoveranstaltung gesagt, die Ameise ist gekommen, um zu bleiben. Deutschlands Fußballerinnen haben bei der Europameisterschaft auch ihr zweites Gruppenspiel gewonnen und stehen damit so gut wie sicher im Viertelfinale. Die DFB-Frauen besiegten Dänemark am Abend in Basel mit 2:1 und das trotz Rückstand zur Halbzeit. Unsere Sportreporterin Tabea Kunze fasst die Partie zusammen.
Den Viertelfinaleinzug feierten die deutschen Fußballerinnen im Bus auf der Rückfahrt von Basel ins Teamquartier nach Zürich. Weil die Schwedinnen am späten Abend Polen 3:0 besiegten, reichte der deutsche Erfolg für den vorzeitigen Sprung ins Viertelfinale. Bundestrainer Christian Wück lobte das hart erarbeitete 2:1 gegen Dänemark als einen Mentalitätssieg. Vor gut 34.000 Fans in Basel lagen die DFB-Frauen nach der ersten Halbzeit verdient 0:1 zurück. In der zweiten Hälfte drehte das DFB-Team das Spiel innerhalb von 10 Minuten.
Dass es sehr reiche und arme Länder gibt, zeigt sich in einer Zeit von Krisen und Klimakatastrophen umso mehr. Dazu gleich mehr.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Viele Wolken, etwas Sonne und meist trocken bei 17 bis 23 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Entwicklungshilfe soll helfen, die Kluft zwischen armen und reichen Ländern abzubauen. Aber dafür gibt's immer weniger Geld. Die USA streichen unter Präsident Trump einen Großteil ihrer Hilfe und in Sevilla haben die Vereinten Nationen in der vergangenen Woche darum gerungen, die Entwicklungsfinanzierung neu aufzustellen. Auch die Bundesregierung will, weil die Wirtschaft lahmt, klar priorisieren, sprich sie streicht ebenfalls bei den Auslandshilfen. In unserer Serie in dieser Woche stellen wir die Frage, ob Entwicklungshilfe nur was für bessere Zeiten ist. Darüber habe ich mit Tobias Heitland gesprochen. Er leitet das Forschungszentrum Internationale Entwicklung im Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Ist das Ihrer Meinung nach ein schlauer Schachzug, Entwicklungshilfe vor allem als Kostenfaktor zu sehen?
Nein, das ist aus meiner Sicht der falsche Blick darauf. Entwicklungszusammenarbeit ist eine ganz wichtige Investition, auch in unsere eigene Zukunft, wenn es darum geht, die Welt zu einem besseren und auch für uns sichereren Ort zu machen. Insofern müssen wir sehr gut aufpassen, dass wir bei den Kürzungen nicht dort den Rotstift ansetzen, wo wir langfristig sehr davon profitieren.
Wovon profitieren wir denn?
Ein ganz einfaches Beispiel, das medial auch sehr sichtbar war in den letzten Monaten, war beispielsweise die Kürzung unter Elon Musk bei der Pandemiebekämpfung und auch bei der Vorhersage und beim Monitoring. Das ist ein ganz plakatives Beispiel. Wenn wir es schaffen, alle 10, 20 Jahre eine Covid-19-Pandemie zu verhindern, dann lohnt es sich da jedes Jahr auch über 1 Milliarde Euro an deutschen Steuergeldern reinzustecken, weil selbst die Effekte auf unser Land so groß sind. Das sind natürlich Fälle, wo die Darstellung schwierig ist, denn eine Pandemie, die verhindert werden kann durch Entwicklungszusammenarbeit, die werden wir nicht sehen. Insofern sind das Fälle, wo extrem hohe Returns bestehen für diese Investitionen. Allerdings ist es medial häufig ein Fall von Kritik. Und für den Steuerzahler bietet sich natürlich eher das Bild auf, vielleicht die Schule vor Ort oder die Straße vor Ort, die dringend renovierungsbedürftig ist.
Abgesehen davon, dass eine neue Pandemie kommen könnte, wenn man sie nicht rechtzeitig verhindert. Welche Folgen hat es noch bei der Entwicklungszusammenarbeit zu streichen, kurzfristig und langfristig?
Also viele der Effekte auf die Empfängerländer, von denen wir dann indirekt häufig auch wieder profitieren, sind eher langfristig, wenn es beispielsweise darum geht, dass man in die Bildung, in die Gesundheit der Jüngsten investiert, kann das dann für einen besser aufgestellten Absatzmarkt, auch für deutsche Produkte in der Zukunft wirken. Das sind aber natürlich Effekte von 10, 20 Jahren oder länger. Kurzfristig gibt es aber auch eine ganze Reihe von Bereichen. Da ist zum einen ja wirtschaftlicher Erfolg. Also es kann zum Beispiel bei der Erschließung von neuen Rohstoffen hilfreich sein für die Zielländer. Kurzfristig wichtig ist auch der Sicherheitsaspekt. Wenn wir beispielsweise Flucht verhindern, weil ein Bürgerkrieg oder ein gerade aus dem Bürgerkrieg herausgekommenes Land stabilisiert wird. Und dann gibt es natürlich Bereiche Gesundheit, Klimawandelabmilderung und ähnlich. Für die Zielländer bietet sich bei Kürzungen ganz konkret das Problem, wie finanziert man beispielsweise jetzt Gesundheitsdienstleistungen, wenn dort die Gehälter nicht mehr zumindest zum Teil von Geberländern finanziert werden, also ein starker Anpassung. Druck, fallen viele Leistungen weg. Und längerfristig bietet sich insbesondere das Problem bei Investitionen in Infrastruktur, in Bildung, in Gesundheit, wo man langfristig eben ja, in einer ärmeren, weniger gut entwickelten Situation enden wird, wenn wirkungsvolle Maßnahmen gestrichen werden.
Sagt Tobias Heitland, Leiter des Forschungszentrums Internationale Entwicklung im Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Morgen spreche ich in unserer Serie mit der Journalistin Katrin Hartmann darüber, ob Entwicklungshilfe, ob oft einfach schlecht umgesetzt wird.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Das wird laut im Bundestag und es wird ganz sicher auch emotional. Denn auf der Tagesordnung steht die sogenannte Generaldebatte über den Haushalt. Auch der Bundeskanzler wird natürlich eine Rede halten. Uli Haug blickt voraus.
Bereits gestern hat Finanzminister Klingbeil den Haushalt 2025 eingebracht. Der SPD-Politiker plant mit Ausgaben von 503 Milliarden Euro und einer deutlich höheren Neuverschuldung von fast 82 Milliarden Euro für den Bund. Von der Opposition gab es dafür Kritik, die heute noch mal schärfer werden dürfte. Denn nach der Kanzlerrede kommt es zur traditionellen Generaldebatte über den Kurs der Regierung. Dabei dürfte es auch um die umstrittene Entscheidung gehen, die Stromsteuer ab 2026 entgegen der Ankündigung im Koalitionsvertrag doch nicht für alle zu senken. Die Regierung hofft mit ihren Erleichterungen für die Wirtschaft bei Steuern und Abschreibungen Wachstum zu erzeugen. Das soll in den Haushalten der nächsten Jahre dann Spielraum für weitere finanzielle Entlastungen für alle schaffen.
Gerade hat Verteidigungsminister Pistorius sein Konzept für die Zukunft der Bundeswehr fertigt und heute wird gefeiert. Denn seit genau 70 Jahren ist Deutschland Mitglied der NATO. Zum Festakt in Berlin kommen natürlich Kanzler Merz, Außenminister Wadefuhl, aber auch NATO-Generalsekretär Rütte. Der Rück- und Ausblick von Christina Nagel.
Als im Mai 1955 zum ersten Mal die deutsche Flagge vor dem NATO-Hauptquartier, damals noch in Paris, gehisst wird, sind sich die Kommentatoren einig. Es ist ein historischer Moment. Tatsächlich stellt der frühere Kanzler Adenauer mit dem Schritt die Weichen für die Westbindung der Bundesrepublik. Das Bündnis prägt die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik bis heute. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt es unmissverständlich, die NATO sei unverzichtbar. Das allerdings sehen nicht alle so. Kritik kommt vor allem aus dem linken Parteienspektrum. Befeuert wird sie durch die Aufrüstungspläne und die hohen Verteidigungsausgaben, auf die sich die Mitgliedstaaten auf dem jüngsten NATO-Gipfel verständigt haben. Die Herausforderungen, vor denen die Allianz steht, und die aktuelle Sicherheitslage werden auch Thema sein beim Treffen zwischen Merz und Rütte am Nachmittag im Kanzleramt.
Im Betrugsprozess um den Zahlungsdienstleister Wirecard wird es heute nach mehr als 200 Prozesstagen nochmal richtig spannend. Im Landgericht München soll nämlich ein besonderer Zeuge aussagen, Der Insolvenzverwalter. Der Ausblick von Arne Meyer Fünffinger.
Zwar sind von dem geladenen Zeugen, Insolvenzverwalter Michael Jaffe, keine Überraschungen zu erwarten. Interessant wird aber, wie die drei Angeklagten, allen voran Ex-Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, auf Jaffes Ausführungen reagieren werden. Braun hält an der These fest, dass eine Bande rund um den flüchtigen Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marschalek und den Mitangeklagten Oliver Bellenhaus, früher Statthalter des Unternehmens in Dubai, dem Konzern zustehendes Geld auf Auslandskonten geschleust habe. Dieses Geld stamme aus dem sogenannten TPA-Geschäft, also Wirecard-Business mit ausländischen Drittpartnern, das über zwischengeschaltete Gesellschaften lief. Das bezweifelt der Insolvenzverwalter seit Jahren. Und so stellte Jaffe in seinem jüngsten Sachstandsbericht von Dezember 2024 unmissverständlich fest, Zitat, die vermeintlichen Treuhandgelder sowie das behauptete und bilanzierte TPA-Geschäft mit Milliardenerträgen hat es bei Wirecard nicht gegeben. Arne Meyer Fünffinger, München.
Und mit dem Thema Geld geht's gleich weiter. In Europa soll nämlich eine neue Regelung Überweisungen sicherer machen. Außerdem soll sie Verbraucher vor fehlerhaften Geldtransfers schützen. Die EU-Vorgabe gilt ab heute und greift ab dem 9. Oktober. Einzelheiten vom Brüssel-Korrespondent Jakob Meyer.
Dann gleicht die Bank bei Geldtransfers im Euroraum den Namen des Zahlungsempfängers mit der in der Überweisung angegebenen internationalen Kontonummer IBAN ab. Dafür fragt das Institut des Zahlers bei der Bank des Empfängers die entsprechenden Daten an. Das Ergebnis wird angezeigt und die Bankkundinnen und Kunden entscheiden dann, ob sie die Zahlung freigeben. Das gilt zunächst für Überweisungen in den Euro-Ländern und ab Mitte 2027 in der gesamten EU. Wenn man einen Überweisungsbeleg am Schalter abgibt, veranlasst der Kundenbetreuer oder die Betreuerin die Überprüfung. Auch wenn man einen neuen Dauerauftrag anlegt oder einen bestehenden ändert, wird eine Empfängerüberprüfung durchgeführt. Der Service ist kostenlos. Die Nicht-EU-Staaten Norwegen, Liechtenstein und Island können entscheiden, ob sie die EU-Vorgaben zur Empfängerüberprüfung übernehmen. Die Schweiz und Großbritannien machen nicht mit.
Die rheinland-pfälzische Familien- und Jugendministerin Binz besucht heute das Fluthilfecamp in Insul im oberen Ahrtal. Dort arbeiten derzeit mehr als 40 Jugendliche ehrenamtlich an drei Fachwerkhäusern, die bei der Flutkatastrophe vor 4 Jahren stark beschädigt worden sind. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fluthilfecamps werden von erfahrenen Handwerkern angeleitet. In Heilbronn und Neckarsulm starten heute die Special Olympics. Mit rund 1100 Athletinnen und Athleten ist es das größte inklusive Multisportereignis in Baden-Württemberg. Am Abend wird dort das olympische Feuer entzündet. SWR-Reporterin Anina Klingebiel.
Unter dem Motto »Gemeinsam stark« können die Besucher bei allen Wettbewerben kostenlos dabei sein. In Anlehnung an die Olympischen Spiele in Paris werden die Wettbewerbe zum Teil mitten in der Stadt ausgetragen. Unter anderem Beachvolleyball am Bollwerksturm in Heilbronn und Tischtennis sowie Bowling in der Neckarsulmer Ballei. Das Teilnehmerfeld ist mit Athleten aus der Schweiz, Italien, Österreich und Finnland international besetzt. Bis Samstag messen sich die jungen Frauen und Männer mit geistiger Behinderung in 17 Sportarten, verteilt auf 14 Sportstätten in Heilbronn und Neckarsulm.
Bundespräsident Steinmeier bekommt heute Besuch aus Tschechien. Sein Amtskollege Pavel ist zu Gast in Berlin. Oliver Neuroth aus dem SWR-Hauptstadtstudio wünscht sich, dass der Bundespräsident ein ganz bestimmtes Thema anspricht.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wenn es um die Verbindungen zwischen Deutschland und Tschechien geht, tut sich gerade einiges. Vor allem, wenn wir über die tatsächlichen Verbindungen sprechen, über die auf der Schiene. Allerdings tut sich da nichts Gutes. Nach mehr als 30 Jahren wird der Knödel-Express eingestellt. Der Eurocity der tschechischen Bahn zwischen Prag und Berlin mit dem traditionellen Speisewagen. In dem werden noch Schnitzel geklopft und frisch gebraten. Ein Klassiker ist der Lendenbraten mit böhmischen Knödeln, Rahmsoße und Preiselbeeren. Man sagt, dass dieser Speisewagen auch beim ein oder anderen Politiker beliebt ist. Aber bald schon ist Schluss. Moderne Bistrowagen kommen zum Einsatz, in dem nur noch vorgekochtes Essen aufgewärmt wird, wie bei der Deutschen Bahn. Klar, das ist effizienter und wahrscheinlich günstiger. Aber der Charme eines echten rollenden Restaurants geht verloren. Das ist mal ein Thema, über das die beiden Präsidenten heute kritisch sprechen sollten. Denn was gibt es für eine schönere Verbindung zwischen Nachbarn als das Essen?
Gedanken von Oliver Neuroth.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.